Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Kinderschutz Podcastes und ich bin heute in Bochum im C4. C4, ne? Ich dachte übrigens, ne? Es war ein C und eine 4, ne? Aber nein, es ist Z-E-V-I-R und steht für Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung. Und mir gegenüber sitzt der Sebastian Kurtenbach und wundert sich jetzt gerade über diese merkwürdige Einleitung hier. Sebastian, das wird sich gleich aufklären, warum ich so angefangen habe. Du bist Professor für Politikwissenschaft und Sozialpolitik an der FH Münster, bist extra heute für mich und den Podcast hier nach Bochum gekommen, was ich ganz großartig finde. Und jetzt klingelt es wahrscheinlich bei einigen in den Köpfen und in den Ohren und die denken, Kurtenbach, Sebastian. Und dann springt einem so ein rotes Buchcover an. Und da steht dann drauf, Kinder, Minderheit ohne Schutz. Das ist ein echter Bestseller geworden. Das heißt, für alle, die es jetzt erst verstehen, ich sitze einem Bestseller-Autor gegenüber. Freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Nach mehreren Anläufen haben wir es wirklich geschafft. Und genau, mein Umweg über C4, weil wir könnten einen ganz anderen Podcast machen, Sebastian. Wenn man sich jetzt mit dir und deiner Person beschäftigt, dann stolpere ich natürlich erst einmal drüber, wir haben viel gemeinsam. Du bist nämlich auch Sozialarbeiter, dann hast du auch einen Master in Sozialwissenschaften gemacht und ab da trennen sich unsere Wege, weil dein Schwerpunkt war Stadt- und Regionalentwicklung. Dann hast du promoviert zu Leben in herausfordernden Wohngebieten und du hast auch so Bücher geschrieben wie Soziologie der Nachbarschaft. Und vielleicht müssen wir irgendwann uns nochmal treffen und dann reden wir über Nachbarschaften. Das fände ich auch ein ganz spannendes Thema. Aber heute reden wir natürlich über eure sehr gelungene Analyse der sehr kinderunfreundlichen Politik, die Deutschland seit Jahrzehnten macht. Und meine erste Frage an dich, lieber Sebastian, was war denn eigentlich euer Beweggrund für dieses Buch? Ihr habt es zu dritt geschrieben, das sollte ich vielleicht nicht ganz unerwähnt lassen, zusammen mit Aladin El-Mahalani und Klaus-Peter Strohmeier habt ihr das zusammengeschrieben. Also was war das auslösende Momentum?
Also erstmal, ich freue mich sehr, zu Gast sein zu dürfen im Podcast. Also wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, ein Buch zusammenzuschreiben? Und dazu muss man wissen, dass wir zu dritt schon vor etwa 10 Jahren ein Sammelband herausgegeben haben. Auf die Adresse kommt es an. Und da ging es wirklich um Stadtforschung, also stadtsoziologische Forschung, wo wir eben auch eine gemeinsame Wurzel teilen als Autoren. Und eigentlich wollten wir 10 Jahre danach wieder so ein Ding machen. Ne? Was hat sich eigentlich in der Zwischenzeit verändert? Das war die grundsätzliche Idee. Und da haben wir uns in Münster getroffen und darüber diskutiert. Und dann kam aber irgendwie raus, weil wir alle aus unterschiedlicher Perspektive was zum Thema Biografien, Aufwachsen, Kindheit machen oder gemacht haben. Peter Strohmeier sehr, sehr lange in seiner gesamten Karriere. Aladin El-Mahalani sehr stark mit dem Schwerpunkt Bildung und Migration. Und ich mit dem Schwerpunkt Räume von Kindheit. In welchem räumlichen Umfeld wachsen Kinder eigentlich auch. Und da haben wir uns dann eben tief in die Augen geschaut und vertrauensvoll gesagt, schreiben wir ein Buch zusammen. Und Aladin El-Mahalani ist ja auch vorher schon Autor im Verlag Kiepenheuer & Witsch gewesen und hat gesagt, ich frage einfach mal an, ob die daran Interesse haben. Und so ist das gekommen. Eigentlich aus einer Idee, einen wissenschaftlichen Sammelband, praktisch einen zweiten Band daraus zu machen, hin zu einer gemeinsamen Monographie.
Und ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, ja, du bist ja selber Vater und ärgerst dich total über diese kinderunfreundliche Politik. Also das war's nicht.
Ich habe selber 2 Kinder, zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme 5 und 8 Jahre alt. Und ich muss wirklich zugeben, dass mir, als wir angefangen haben, das Buch zu schreiben, das Ausmaß, wie kinderunfreundlich diese Gesellschaft ist, nicht klar war. Auch viele andere Dinge, wie wir haben uns im Buch ja auch den Jahrgang 2007 einmal angeschaut. Das sind nämlich die, deren Kindheit jetzt abgeschlossen ist im Jahr 2025, die werden jetzt 18, was die also durchlebt haben. Das haben wir auch in der Diskussion im Autorenteam erst nach und nach praktisch uns klar geworden, dass diese vielen Krisen, die Kinder erlebt haben, dass sie die alle erlebt haben, aber in unterschiedlichen Stationen ihres Aufwachsens, weil wir reden immer, Kinder wurden Corona so schlecht behandelt oder Kinder haben die Zuwanderung von Geflüchteten ganz anders erlebt als Erwachsene, aber das waren die gleichen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Aufwachsens. Und das machen wir uns so wenig klar. Und dass sie eben auch das, was wir glauben, was Normalität ist, in diesem Land gar nicht erlebt haben. Und das war für mich also dieses Zusammensetzen aus den Einzelteilen hin zu einer Chronik. Das war für mich wirklich ein grundsätzlicher Erkenntnisgewinn als Autor.
Ja, ist ganz spannend. 2007 ist unser Sohn geboren. Also der gehört genau zu dieser Kohorte dazu. Und jetzt haben wir natürlich schon beide mehrfach, also kinderunfreundliche Politik, kinderunfreundliche Gesellschaft gesagt. Wenn du das jetzt so präzisieren solltest, woran macht sich denn diese Kinderunfreundlichkeit für dich fest?
Zwei Dinge würde ich mal nennen, die auch eng miteinander verwoben sind. Es gibt zum einen so eine Kultur, Kindern einfach nicht zuzuhören, es einfach nicht zu tun. Und selbst wenn man das gesprochene Wort eines Kindes physisch wahrnimmt, macht man daraus nichts. Das ist irre. Und das erlebe ich jetzt auch auf Veranstaltungen. Ich bin viel im Land unterwegs, Veranstaltungen immer wieder. Da kommen auch junge Menschen dazu, werden manchmal auch auf Podien eingeladen. Und auch in der Moderation, in der Podiumsdiskussion, kommen junge Menschen zwar zu Wort, aber selbst in der Podiumsdiskussion, wo sie ja schon exponiert werden, wird aus ihrer Perspektive weniger gemacht als von einem Kommunalpolitiker beispielsweise. Nichts gegen Kommunalpolitiker, großen Respekt davor. Aber wirklich daraus etwas zu tun, was eine 16-Jährige sagt, wie es so läuft, das schaffen wir nicht. Die Übersetzungsleistung offensichtlich der Perspektive junger Menschen, das kriegen wir offensichtlich nicht hin. Das ist so der eine ein Aspekt, das ist nicht zuhören. Und das zweite ist, wir tun immer so, als würden wir Kinder mitdenken. Tun wir aber nicht. Das merken wir im Moment auch in der Diskussion um die Rentenreform. Alle sagen, ja, also so wie weitergeht, also kann's ja irgendwie nicht weitergehen. Die Ausgaben im Bundeshaushalt für den Steuerzuschuss der Rente ist ja so hoch. Irgendwas muss man ja machen, damit die nachfolgende Generation ja auch noch praktisch Luft zum Atmen hat. Und das sagt man dann immer so. Und dann, wenn es aber in die Vorlagen für Gesetze oder dergleichen geht, schon bei dem Erarbeiten davon, werden junge Menschen ausgespart. Das ist mittlerweile so weit vorangeschritten, dass es sogar innerhalb einer Bundestagsfraktion, wir reden jetzt ganz konkret über CDU, CSU-Bundestagsfraktion, es nicht geschafft wurde, die junge Gruppe innerhalb ihrer eigenen Fraktion überhaupt anzuhören. Es geht ja gar nicht darum, dass die den Gesetzestext schreiben, sondern ihre Bedenken anzuhören und daraus etwas zu machen. Also einmal das Zuhören, das andere ist tatsächlich das Mitdenken. Das tun wir nicht. Die nicht immer. Es gibt tolle Ausnahmen, Haken dran, aber strukturell müssen wir sagen, haben wir uns daran gewöhnt, Kinder nicht mitzudenken oder wenn wir sie hören, daraus nichts zu machen. Und das funktioniert nicht mehr, wenn die Generationen so klein werden. Wir haben doppelt so viele 60-Jährige wie 6-Jährige in diesem Land. Und wir haben ein System, ein Bildungssystem, was Kinder systematisch scheitern lässt. 50.000 Kinder verlassen jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss. Das sind etwa 9% eines jeden Jahrgangs. Das konnten wir uns vielleicht leisten, als wir viel mehr Kinder hatten, als Arbeitskräfte benötigt wurden. Es ist aber genau andersrum. Das heißt, wir müssen einen tiefgreifenden Kulturwandel hinbekommen, der mehr kostet als Geld. Wahrscheinlich ist das auch die viel höheren Kosten, nämlich Dinge anders zu tun, anders zu denken und eine Gruppe in den Mittelpunkt zu stellen, die Zukunft dieser Gesellschaft ist.
Das ist ja was, da könnte ich ehrlicherweise mittlerweile immer fast aus der Hose springen, ne? Dieses turnusmäßige, ja, das ist ja auch die Zukunft unseres Landes, wo ich immer denke, ja, aber wenn man das ernst nimmt, dann müsstet ihr spätestens eigentlich jetzt wirklich was verändern. Ne? Und das kommt dann eben häufig nicht. Und ich fand das, was du beschreibst, war für mich wirklich so ein Moment in diesem Jahr, wo ich glaube, da kann man wirklich Oder hat man das wirklich rein physisch gesehen? Das war der große Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag, der ja auch immer vom Familienministerium wirklich einmal in der Legislatur veranstaltet werden muss. Und dann, ne, da war gerade die neue Familienministerin, die Frau Prien, halt wirklich ganz frisch im Amt. Das war, glaube ich, ihr zweiter Tag, ihre erste große Eröffnungsrede. Und dann hat man sich eben auch auf dem Podium umgeschaut. Und dann heißt das Ding Kinder- und Jugendhilfetag. Und dann ist da nicht eine minderjährige Person irgendwo auf dem Podium. Ne? Und das hat mich auch wirklich im Jahr 2025 so geärgert, wo ich gedacht habe, krass. Ne? Und jetzt schafft es ja noch nicht mal wirklich, ne? Also das Sprachrohr, ne? Die Jugendhilfe. Und dann schaffen noch nicht mal wir es, da wirklich Jugendliche hinzusetzen. Ne? Und das fand ich so sehr symbolträchtig. Ne? Also für dieses Vergessen. Ich glaube auch nicht, dass es ein böser Wille ist. Ich glaube irgendwie, die sind so Bürgerinnen zweiter Klasse.
Das ist ein gutes Beispiel, weil ich würde auch vielen, auch PolitikerInnen, überhaupt nicht unterstellen, dass sie kein Interesse an der Perspektive junger Menschen haben. Überhaupt nicht. Also auch KommunalpolitikerInnen, die wirklich, das ist ein Ehrenamt, sich in den Stadtrat zu setzen und so. Aber häufig kennt man die Perspektive junger Menschen nicht und zweitens meint man es irgendwie besser zu wissen, weil man ja selber schon mal jung war. Das ist ein Adultismus, den wir häufig haben, ohne es zu merken, wenn man sich klar machen würde, wir würden mit älteren Menschen so überhaupt nicht umgehen. Also man muss sich einfach mal so ein Schulsetting klar machen, in den meisten Schulen, wie wenig junge Menschen da überhaupt mitreden dürfen. Und ich würde mal gerne einen Mitarbeiter im Jugendamt sehen oder eine Mitarbeiterin in einem Ministerium, mit der man als Arbeitskontext so umgehen würde, wie man mit Kindern in der Schule umgeht. Das würde uns nicht gefallen.
Ja, ich glaube, für die Jugendämter, also wenn du jetzt eher so auf Beteiligung und Teilhabe dich beziehst, dann würde ich sagen, also hatten wir ja in unserer ASD-Studie 2018 rausbekommen, dass die wenigsten Mitarbeitenden in den Jugendämtern sich selber beteiligt fühlen. Ne? Also das ist ja eins der Hauptprobleme, ich glaube auch für die, oder sagen wir auf jeden Fall, ein Erklärungszugang für die Fluktuation, die starke, die wir dort haben, dass sie zum Beispiel mit Dokumentationsmaterialien, mit Checklisten arbeiten müssen, die gar nicht pädagogisch erarbeitet worden sind, sondern fachfremd denen vorgesetzt worden ist. Also das wäre jetzt so für mich ein Beispiel, wo man hier zum Beispiel auch Fachkräfte nicht beteiligt. Und dann war halt auch unsere Schlussfolgerung, weil wir eben festgestellt haben, oh, die beteiligen die Kinder nicht wirklich. Obwohl das ja, ne, das rechtlich müssen Kinder auch in der eigenen Unterstützung ja gefragt, gehört, beteiligt werden und nicht nur gehört, sondern schon auch ernst genommen werden. Und das passiert in der Realität ja leider viel zu selten. Und dann haben wir festgestellt, okay, es beteiligt nur jemand, der sich selber beteiligt fühlt. Ne? Und das wäre jetzt schon mal für mich immer eine Idee, ne, wie man es schon mal besser machen könnte. Ne? Aber in der Schule, vielleicht kannst du das nochmal konkretisieren, also was du jetzt so problematisch an dem Setting Schule findest.
Also was du gerade gesagt hast, das ist total plausibel, aber das ist schon, wären wir schon ziemlich weit. Hm. Ich meine so etwas wie, welche Farbe hat die Wand eigentlich? Wie darf ich im Stehen schreiben oder im Sitzen die ganze Zeit? Wo darf ich eigentlich sitzen? So, das ist Kinder und Jugendliche sind, bis sie das Schulsystem verlassen, sehr vielen Vorgaben und auch Normalitätsvorstellungen von Erwachsenen ausgesetzt, ohne dass sie da irgendetwas mitentscheiden können. Das fängt auch an, wann man welchen Unterricht hat und so. Es wird alles vorgegeben. Und ich glaube, wenn wir jetzt jemanden, der im Familienministerium arbeitet, und sagen, also von 8 Uhr bis 8.45 Uhr machst du das, von 8.45 Uhr bis 39 Uhr machst du das, dann hast du 10 Minuten Pause. Und dann teile ich deinen Tag weiter in so 19 Minuten aus. Und das ist auch ganz gut für dich. Wir würden da auch eine sehr hohe Fluktuation in den Jobs erleben. Und das ist auch zu Recht. Aber selbstverständlich gehen wir so mit Kindern um. Und das sind ja schon erstmal schon so Kleinigkeiten, ne?
Also wenn ich da jetzt mal direkt reingehe, dann ich höre jetzt schon einige, ja, aber so war das ja bei uns auch, hat uns auch nicht geschadet. Das ist ja auch so ein super Satz eigentlich, ne?
Ja, ob das geschadet hat, weiß man nicht, weil man es ja nicht anders gemacht hat. Und das ist ja, nochmal, wir haben heute ein Bildungssystem, wo uns einfach nur, fast jedes 10. Kind drin scheitert, in der Zeit, wo wir uns das einfach nicht mehr leisten können. Also deswegen von mit alten Glaubenssätzen zu arbeiten, das funktioniert nicht mehr. Auch Kindheit hat sich wirklich verändert. Also früher war man auch nur bis 12 in der Schule, was man da nicht gemacht hat, hat die Mutter zu Hause ausgeglichen, vielfach. Das funktioniert nicht mehr. Die Kinder sind bis 16 Uhr in der Schule häufig. Und dann muss auch in der Schule, auch im Nachmittagsbereich, das erlernt werden, was abgeprüft wird. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss es da auch Unterstützungssysteme geben. Wir haben es, und auch Kindheit heute von der Migrationsprägung ist eine komplett andere, als es wie vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, wo man einige Kinder von Gastarbeitern in der Schule hatte, wenn man in Westdeutschland aufgewachsen ist. Aber das war es dann auch. Heute reden wir von Superdiversität. Das heißt, wir haben es mit einer hohen Sprachvielfalt in Schulen zu tun, in Klassen zu tun. Kinder sprechen mehrere Sprachen, haben zum Teil zwei Pässe und so weiter. Also man hat es nicht mit einer Größe zu tun. Und außerdem ist auch die Ungleichheit qualitativ anders geworden. Es ist nicht nur, ein Kind hat weniger oder mehr vom Gleichen, sondern es sind abgekoppelte Lebenswelten. Es ist nicht mehr nur so, dass man nur von armutsbetroffenen, nicht armutsbetroffenen Kindern ausgehen kann, sondern auch die Normalität, die Kinder aufwachsen, haben sich so stark auseinanderentwickelt, dass wir von fragmentierter Kindheit ausgehen.
Kannst du das vielleicht ein bisschen präzisieren? Mhm. Also super divers, ne? Also diese super diversen und dann diese fragmentierten Kindheiten, was ihr damit genau
macht. Also Superdiversität, das kommt ja aus der Migrationsforschung von Stephen Wertebeck, britischer Migrationssoziologe, und der hat dann festgestellt, als er in London unterwegs war damals, kommt übrigens aus der migrationsbezogenen Stadtforschung, dass es in manchen Stadtteilen in London keine Mehrheiten mehr gibt, also keine Gruppe, die mehr als 50% hat. Und das kann man übertragen auch auf alle anderen Settings. Muss nicht Stadtteil sein, kann auch zum Beispiel Schulklassen sein. Das ist interessant. Wenn man in so eine durchschnittliche Grundschule, sagen wir mal in meiner Geburtsstadt Köln, geht, und eine durchschnittliche Grundschulklasse sich in einem durchschnittlichen Stadtteil in Köln anschaut. Wir reden jetzt nicht über Kalk beispielsweise, ein durchschnittlicher Stadtteil. Dann ist die.
Sagen wir Hohlweide.
Dann haben wir es damit zu tun, dass die Diversität, und damit meinen wir nicht Migrationshintergrund, sondern Sprachkompetenz, von mir aus auch den Pass Religionszugehörigkeit und so weiter, in jeder durchschnittlichen Grundschulklasse, in einer Grundschulklasse in Hohlweide, wesentlich höher ist als in einem durchschnittlichen DAX-Vorstand. Das eine sind aber international operierende Unternehmen. Das andere ist die Normalität der Zukunft dieser Gesellschaft. Und wenn wir dann in diese Klassen nach rein gucken, dann merken wir, es gibt keine Gruppe mehr, die über 50% hat, die so eine Normalität, also katholisch, weiß gelesen, fünfte Generation auf dem Friedhof in Hohlweide und so, ne? Also, das gibt es nicht mehr. Und das ist völlig normal. Und wenn man dann Kinder fragt, du, hast du eigentlich ein Flüchtlingskind bei dir in der Schule? Dann gucken die einen an und denken, keine Ahnung, das sind halt andere Kinder. Die können halt fünf Sprachen oder so. Aber ob das jetzt Flüchtlinge oder sind, das ist doch irgendwie egal. Der ist gut im Sport. Den habe ich gerne in meiner Mannschaft, wenn wir Fußball spielen. Und diese Problematisierung von Migration ist etwas, was total adultistisch ist. Das machen Erwachsene. Das machen Erwachsene auch richtig gerne, weil sie damit Wahlkämpfe führen. Wir erinnern uns an den letzten Bundestagswahlkampf. Aber für Kinder spielt das überhaupt keine Rolle. Dann, das ist mal Superdiversität. Und Fragmentierung ist einfach die zur Kenntnisnahme, dass wir es einfach verpasst haben in den letzten Jahrzehnten, was ernsthaft gegen ungleiche Kindheiten zu tun in diesem Land. Und das hat Effekte. Also wir wissen ja schon seit den späten 70er Jahren, dass das Aufwachsen in Armutsbezügen einen benachteiligenden Effekt hat. Wir können es seit den 80er Jahren, späten 80er Jahren statistisch nachweisen. Die ersten Arbeiten davon gehen sogar zurück in die 20er Jahre. Also seitdem gibt es aber die empirischen Befunde, und wir haben es nicht getan, sogar in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität die Kinderarmutsquote zu senken. Also die Kinderarmutsquote ist wie betoniert bei 20%. Ich schlage mich nicht um 1% hoch oder runter, und Schwankungen in den letzten Jahrzehnten, aber da sind wir. Das auch in einer Zeit, wo es wirtschaftlich richtig gut lief. Und das hat aber dazu geführt, dass Kindheiten entstanden sind, die wenig miteinander zu tun haben. Bleiben wir in Köln. Ein Kind, was in Köln-Korweiler aufwächst, hat relativ wenig damit zu tun, weil ein Kind, was in Köln-Weiden aufwächst, die haben vielleicht noch den gleichen Bezugspunkt des ersten FC Kölns. Aber danach hört es ganz schnell auf. Das meint ein Aspekt von Fragmentierung. Anderer ist natürlich, Kinder wachsen in unterschiedlichen Familien aus, und das meint eben nicht nur Geld, sondern eben auch Zeit und Fertigkeiten. Kinder gehen in unterschiedlich ausgestattete Schulen oder Kitas mit unterschiedlich motiviertem Personal. Kinder haben unterschiedlichen Zugang zu informellen Lernwelten. Das können Spielplätze sein, aber auch Vereine und so weiter, aber auch relevante andere. Wir wissen ja gerade aus Bildungsaufstiegsstudien, dass es eigentlich immer irgendwann dann gab, außerhalb der Familie, der es gut mit einem meinte. Ein Lehrer, der aus seiner Rolle rausgewachsen ist, eine Trainerin, die auch mal gefragt hat, wie läuft es eigentlich in der Schule und so weiter. Solche wichtigen Wegbegleiter, das kann mal ein Impuls gewesen sein, das kann mal jemand sein, der einen für eine längere Zeit begleitet hat. Diesen Zugang zu diesen relevanten anderen, die sind einfach so unterschiedlich mittlerweile von Kindern. Und nimmt man das alles zusammen, haben sich fragmentierte Kindheiten entwickelt, die einfach wenig miteinander zu tun haben, die auch nicht mehr dieselben Symbole teilen und so weiter. Das heißt, es ist nicht einfach nur weniger oder mehr vom Gleichen.
Ja, also ich habe es wirklich auch mit großem Interesse gelesen, und wer es noch nicht gelesen hat, das ist wirklich auch sehr, sehr gut lesbar, was sicherlich auch ein Grund dafür ist, dass es ein Bestseller geworden ist. Also was ja dann schon, weil du hattest ja gerade diese Generation 2007 geboren, ne, angesprochen. Und dann würde ich sagen, was vielleicht so eine Art verbindendes Element ist bei diesen doch sehr, sehr fragmentierten, super diversen Kindheiten, ist der Aufenthalt in der Digitalität, ne? Also, und aber auch da ist natürlich, wo sind die denn jetzt, ne? Also da haben wir natürlich so diese Gamer-Community und dann diese, die da schon irgendwie E-Sports machen. Und dann haben wir aber natürlich auch die Tatsache, dass nur 18% der Eltern überhaupt irgendwie sich dafür interessieren, was Kinder eigentlich dann wirklich auch virtuell machen, wo sie sich befinden. Und nur 18% der Eltern, das ist wirklich, finde ich erschreckend, haben überhaupt so eine Art Kindersicherung oder Absprachen getroffen. Ne? Das ist jetzt ein Wert. Ich war auf dem großen Internetsuchtforum in Österreich und habe wirklich erschreckende Dinge gelernt. Können wir später nochmal drüber sprechen. Es gibt jetzt Pseudoautismus, fand ich total gruselig. Und die haben halt auch so rausgefunden, dass da halt das Suchtzentrum, ne, so krass aktiviert worden ist, dass man das wirklich im MRT abbilden kann. Ne? Und das ist natürlich was, ne, das habt ihr jetzt auch gar nicht so euch angeguckt, aber da dachte ich gerade, krass, also jetzt ist es so unterschiedlich geworden. Aber das ist was, ne, was ja eben sich auch verändert hat. Ne? Also wenn ich noch mal immer an diesen blöden Satz, ja, es hat uns früher auch nicht geschadet, oder ne, früher war es genauso schlimm, oder ne, ich war auch mal Kind, dann würde ich sagen, dann kommt das ja noch oben drauf. Neben den ganzen Krisen haben wir jetzt auch noch junge Menschen, die eigentlich Algorithmen stundenlang ausgesetzt sind, die ja nichts anderes tun, als dich da irgendwie behalten zu wollen. Ne? Und das ist ja was, also ich meine, du bist jetzt noch sehr viel jünger als ich, aber auch in deiner Kindheit war das ja nicht so. Ne? Also wir hingen nicht derartig fasziniert bei diesem Taschencomputer.
Ja, aber da würde ich immer sagen, das zu problematisieren ist richtig, gar keine Frage. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, jetzt denken wir uns das mal kurz mal weg. Was wäre dann eigentlich? Also wir sehen ja, dass Kinder und Jugendliche einen unglaublichen Zukunftspessimismus teilen. In verschiedenen Studien kommt es immer wieder raus, gibt immer die eine oder andere Ausreißerstudie, aber insgesamt kommt uns das raus. Und ich interpretiere das so, dass dieses, weil nicht nur junge Leute viel auf Social Media hängen, auch Leute, die in den 20er, 30er sind und auch Ältere, ist das so, das ist nichts Exklusives für Kinder und Jugendliche, sondern ich interpretiere es so, es ist eine Fluchtwelt. Mhm. Es ist etwas, wo man sich hinwendet, wenn die Zukunftsaussichten einfach gering sind. Und das muss ein Warnsignal sein. Wenn das nämlich nicht wäre, dann hätten wir es wahrscheinlich eher damit zu tun, dass sie entweder wir verstärkt andere Süchte hätten oder wir es mit viel mehr Aufstand zu tun bekommen könnten. Ne? Beides ist nichts, was wir präferieren, aber es muss ja einen Aufruf sein, etwas zu ändern. Warum ist die analoge Welt für Kinder und Jugendliche weniger interessant? Wir sagen, ihr flüchtet euch in eine Welt und das finden wir doof. Aber was wir ihnen anbieten, gucken wir uns doch mal an, wie die Alltagsorte von Kindern gestaltet sind, Schulen und so weiter. Ne? Es gibt tolle Schulen und so weiter, aber die Ausgestaltung des offenen Ganztags, welche zusätzlichen Angebote gibt es eigentlich rund um Schulen? Dann fällt es einem manchmal auch gar nicht mehr so schwer nachzuvollziehen, warum digitale Welten für viele Jugendliche vielleicht doch ansprechender sein können.
Würde ich natürlich sagen, lest doch tolle Fantasy-Literatur als Eskapismus. Aber ja, also ich kann dir total folgen. Ganz spannende Aspekte. Also ich sage, wir könnten eigentlich noch einen ganz anderen Podcast machen. Du hattest ja gerade schon gesagt, ne, dieser Zukunftspessimismus, die auch in Studien nachgewiesen ist. Also mir ging jetzt gerade direkt durch den Kopf, ne, Jugend in Deutschland von Schnetzer, Hampel und Hurlmann. Da würde ich gerne nochmal mit dir auch nochmal anders draufschauen, weil wenn wir uns jetzt überlegen, also ne, jetzt die amtierende Regierung, die adressieren ja Kinder und Jugendliche auch nicht wirklich. Welche Gefahren siehst du denn dann darin, wenn man jetzt politisch Kinder oder Minderjährige so gar nicht adressiert?
Du meinst politisch für dafür, wie Kinder dann aufwachsen? Oder?
Also ja, also ich würde jetzt eher, deswegen hatte ich jetzt gerade Jugend in Deutschland die Studie in den Kopf bekommen, weil da steht ja ein Aspekt drin, also wenn demokratisch legitimierte Parteien einfach Kinder und Jugendliche nicht adressieren, dann ist Demokratie vielleicht auch nicht mehr spannend für die und damit steigt die Gefahr, dass sie sich für andere Parteien interessieren oder auch für andere Staatsformen, also sich hier eher angesprochen fühlen.
Also ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch zu glauben, dass das Problem der Demokratie von Jugendlichen und jungen Menschen ausgeht. Wenn das der Fall wäre, hätten wir nicht das große Problem, weil die Wählerzahl nicht so groß ist. Die Wählergruppen liegen schlichtweg auch woanders. Und da muss man immer sehr aufs Bundesland gucken, aber es sind auch einfach nicht der Fall, dass beispielsweise rechtsextreme Parteien so viel mehr von jungen Leuten gewählt werden. Das ist so ein Entlastungsargument, was immer genommen wird. Die Sorge, die damit verbunden geht, ist, dass man überhaupt wählen geht. Mhm. Da sehen wir aber durchaus, dass die Wählermobilisierung in den letzten Wahlen junger Menschen durchaus funktioniert hat. Auf jeden Fall nicht schlechter als vorher. Deswegen würde ich eher dann sagen, das ist so eine Entlastungsdebatte, so würde ich es eher sehen. Die Idee ist ja immer, der Demokratie gehen die jungen Menschen verloren. Dafür sehe ich nicht genug Evidenz, aber auf der anderen Seite sehe ich dann auch nicht genug, wenn die Sorge wirklich so groß wäre, da auch nachzusteuern, also mit tatsächlicher Beteiligung von jungen Menschen oder auch ist auszuhalten, dass junge Menschen da sind. Und da, was ich mit aushalten meine, ist gar nicht nur unbedingt ihre Repräsentation in politischen Gremien, sondern im Alltag. Wir machen mal ein Gedankenexperiment jetzt mal. Ein abends um 20 Uhr trifft sich in Köln-Hohlweide an der Bushaltestelle eine Gruppe von, sagen wir mal, 15, 16-Jährigen. Die machen gar nichts. Die stehen da einfach. Und ich wette mit dir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb von einer halben Stunde Blaulicht in der Szene zu sehen ist, relativ hoch ist. Also zum Beispiel die Polizei kommt, um nach dem Rechten zu gucken. Wir sind in einem Gedankenexperiment und in einem Paralleluniversum trifft sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort eine Gruppe von 15, 60-Jährigen.
Okay.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Blaulicht innerhalb der ersten halben Stunde zu sehen ist und mal nach dem Rechten zu gucken, ist wesentlich geringer. Das heißt, wir halten es gar nicht aus, dass wir junge Menschen so sichtbar haben, weil die sind ja gar nicht in ihren pädagogischen Sonderumwelten, wo wir sie gar nicht hören und gar nicht sehen, sondern ich glaube, alleine das Aushalten dafür, dass sie präsent sind, sich zeigen, vielleicht auch Interessen haben, die auch äußern, die vielleicht auch nicht kongruent sind mit den Interessen von älteren Menschen unbedingt oder mit anderen Gruppen, das fällt uns schwer.
Also du meinst, dass dann zum Beispiel die Nachbarschaft die Polizei geholt hätte, obwohl gar nichts passiert, einfach weil da junge Menschen stehen, okay? Spannend. Okay, da müssen wir natürlich sagen, also eine pädagogische Sonderwelt ist auf jeden Fall in der Kölner Karneval, ne? Okay, das ist natürlich auch die blaue.
Ob die pädagogisch ist? Das würde ich sagen, entspricht der jeweiligen regionalen Kultur.
Ja, okay, aber wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst du ja, dass zu einem normalen Anblick bei uns schon gar nicht mehr so viele junge Leute dazugehören. Das heißt, wir haben also so eine, also wenn ich es mal jetzt zynisch formulieren würde, wirklich so eine alte Gesellschaft, dass jetzt eine Anhäufung von Jugendlichen schon wieder eher als bedrohlich, weil fremd.
Gut.
Ja,
okay. Zur Problematisierung.
Okay.
Außerhalb von geframten Events wie Sport oder dergleichen. Einfach nur abends um 18 Uhr ist kein Bier da, kein Kölsch, sondern die stehen einfach.
Mhm. Und dann könnten wir jetzt natürlich noch wirklich, ne, also wenn wir das Gedankenexperiment, also ist das jetzt gemischt geschlechtlich oder, ne, und sind die alle, ne, also da sind jetzt auch nicht nur blonde junge Menschen, ne, und okay, ne, also das ist eher spannend. Krass, okay. Ach, Sebastian, ich bin natürlich auch hier, um dich ein bisschen zu ärgern, ne? Du hast es schon fast befürchtet, ne? Weil wir könnten den Zuhörenden auch verraten, dass wir uns im März diesen Jahres zum ersten Mal begegnet sind. Da warst du erfreulicherweise so ganz in Live und Farbe bei uns an der Hochschule und hast eine Lesung auch zu dem roten Buch, zu dem Bestseller gemacht. Und da hat dich eine Frage von mir schon damals total ins Schwitzen gebracht. Und da ich ja auch ein bisschen gemein bin, ne, stelle ich dir jetzt einfach die Frage nochmal. Weil, also da steht ja jetzt Minderheit ohne Schutz. Und dann komme ich natürlich jetzt mit meiner, ne, Kinderschutzperspektive und hatte dich da ja schon gefragt, also dafür, dass ihr da die Vokabel Schutz draufstehen habt, habt ihr eigentlich keinen Kinderschutz eng gedacht drin? Warum nicht?
Weil es auch um den Buch nicht geht. Mhm. Also du arbeitest ja sehr stark und auch sehr erfolgreich in den Bereich der Jugendhilfe. Das findest du in dem Buch so gut wie nicht. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht um die gesellschaftliche Position von Kindern. Mhm. Und da müssen wir sagen, wenn wir darüber nachdenken, dann geht es gar nicht darum, um den Kinderschutz im engeren Sinne, sondern um den Minderheitenschutz. Mhm. Weil Kinder sind in der alternden Gesellschaft zu einer strukturellen Minderheit geworden. Dass sie weniger waren, das war schon vorher so. Aber dass auf die wenigen so wenig Rücksicht genommen wird, das ist neu. Und deswegen braucht es neue Mechanismen des Minderheitenschutzes für Kinder. So umdenken. Deswegen heißt das Buch dann auch so, wie es heißt, damit es auf diesen Minderheitenschutz abzielt. Und das heißt, es ist immer das Gleiche beim Minderheitenschutz. Eine Gruppe, die sonst nicht berücksichtigt wird, wird aufgrund ihrer Größe und ein paar anderen Attributen, wie dass man meint, sie nicht ernst nehmen zu müssen und so weiter, wird qualitativ aufgewertet. Das heißt, es werden eigene Institutionen geschaffen, die dazu führen, dass man ihnen in den Entscheidungsprozessen auch tatsächlich zuhört. Das meint der Minderheitenschutz, den wir auch tatsächlich brauchen für junge Leute. Mhm. Wir haben so ein paar Pseudogremien, aber das reicht nicht. Mhm. Wir brauchen zwei Dinge, Kinderrechte ins Grundgesetz. Mhm. Und das Zweite ist tatsächlich Gremien wie Zukunftsräte, wie wir sie vorstellen, oder das schlagen wir gar nicht selber vor, sondern das ist ein Vorschlag einer Hamburger Juristin, die das ausgearbeitet hat und sagen, genau diesen Vorschlag, dem folgen wir. Das heißt, dass neben einem Parlament oder einem Stadtrat eine Gruppe junger Menschen zusammenkommt, wie sie denn zusammengesetzt wird, ob sie gelost wird, gewählt wird und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und diese Gruppe hat das Recht, zu allen anstehenden Entscheidungen eine Stellungnahme zu erarbeiten, Experten einzuladen und so weiter, eine Stellungnahme zu erarbeiten. Und das beschlussfassende Gremium, also zum Beispiel der Bundestag, müsste sich vor einer Entscheidungsfindung mit dieser Perspektive öffentlich auseinandersetzen. Und ich habe ein positives Bild von PolitikerInnen. Ich glaube, dass sie da einiges von aufnehmen würden. Weil häufig gucken wir uns immer die Altersstruktur von Räten beispielsweise an. Die ist ziemlich überaltert. Das sind Menschen, die häufig gar nicht die Perspektive junger Menschen tatsächlich kennen und sie sich gar nicht gewohnt sind, sich dazu zu verhalten. Ich glaube, wir kennen einen Schritt weiter. Klassisches Instrument, das von der Grundidee, klassisches Instrument des Minderheitenschutzes. Das brauchen wir auch für Kinder.
Okay, also nichtsdestotrotz, wenn wir ja jetzt eher eine weite Perspektive von Kinderschutz einnehmen, dann würde ich ja trotzdem auch sagen, es geht ja hier schon um eine krasse strukturell staatliche Benachteiligung von Bürgern und Bürgerinnen in diesem Land, die halt jetzt auch nur noch eine Minderheit sind, aber deren Rechte auch nicht wirklich adäquat ernst genommen werden und dadurch werden sie auch nicht umgesetzt. Du hattest ja jetzt gerade gesagt, Kinderrecht ins Grundgesetz, bin ich natürlich auch total dabei. Ich war jetzt sehr positiv überrascht, weil das war auch eine der Forderungen vom Kinderschutzgipfel im letzten Jahr und auch quasi unsere Forderung Nummer eins, nämlich die Einführung einer Kinderbeauftragten in Deutschland. Das ist ja jetzt am 14. November passiert. Was versprichst du dir jetzt von der Kinderbeauftragten?
Das ist, wir müssen sehen, welche Instrumente sie tatsächlich entwickeln wird, um diese Beteiligung von jungen Menschen in Entscheidungsmomenten hinzubekommen. Es wird relativ wenig bringen, glaube ich, wenn es einfach einmal im Jahr einen Bericht über die Situation von Kindern in diesem Land gibt. Das hilft uns als WissenschaftlerInnen immer weiter, weil wir eine weitere Quelle zum Zitieren haben und die Tagesschau hat dann vielleicht auch noch eine Meldung mehr. Aber das war es dann auch irgendwann. Also ich glaube, der stärkste Proof praktisch der Arbeit wird sein, wie fern die Perspektive von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungsmomenten und Entscheidungsprozessen tatsächlich eingebunden wird. Mhm. Und nicht alleine in eine Lagebeschreibung zu gehen. Das ist ein wirklich schwieriges Feld, das ist mir bewusst. Aber wenn man sich den Weg einer Kinderbeauftragten geht, dann begibt man sich eben auf das Terrain, dass es nicht nur darum geht, Schirmherrschaften oder dergleichen aufzunehmen, sondern auch tatsächlich dann, wenn es hart auf hart kommt, auch in politisch schwierigen Momenten, wie beispielsweise in Rentenreform zu sagen, wir hören jetzt auch jungen Menschen zu und nehmen, ich achte darauf, dass das auch wirklich ernst genommen wird. Hm.
Genau, und letztendlich müsste dann auch aus der Best Interest of the Child Perspektive gedacht werden. Ne? Also das wäre ja dann eher, also da bin ich eher skeptisch, ob es jetzt, ich sag mal, schwedisch ausgestaltet wird, das Amt, weil in Schweden hast du ja einen Kinderbeauftragten, der auf jedes Gesetz guckt, ne, was bevor es wirklich umgesetzt wird, was nützt es der nachwachsenden Generation? Und wenn das Gesetz hier nicht irgendwie in diese Richtung geht, dann hat er ja auch die Gelegenheit zu sagen, also dem stimme ich nicht zu. Also das ist ein sehr mächtiges Amt, was übrigens ja auch mit der Grund war, warum in der Pandemie Schweden diesen sogenannten Sonderweg gehen konnte. Ne?
Aber genau dieses, also diesen Check praktisch könnte man dem nahe kommen, zumindest wenn man Kinderrecht im Grundgesetz hätte. Und jeder, der sagt, das braucht man nicht, habe ich auch schon gehört, dann sage ich immer, dann brauchen wir keine Frauenrechte im Grundgesetz. Würde ich mich nicht anschließen, nicht falsch verstehen und bitte noch nicht falsch zitieren. Aber man könnte rein formaljuristisch sagen, da steht, alle Menschen sind vom Gesetz gleich, Ende vom Lied. Aber da steht nicht umsonst auch andere Gruppen weiterhin drin. Und da gehören auch Kinder rein.
Mhm. Weil sie eine Minderheit sind.
Weil sie eine Minderheit sind, und zwar sowohl quantitativ sowie qualitativ. Und das muss man aufpassen.
Sebastian, wir sind schon auf der Zielgeraden. Also jetzt hattest du ja gerade schon auch zwei Aspekte genannt. Und jetzt stell dir vor, ich sei Friedrich Merz. Was würdest du mir denn jetzt noch mitgeben wollen als Bundeskanzler, was ich vielleicht verändern sollte in meiner Politik?
Jungen Menschen wirklich zuhören. Wirklich zuhören. Und sich dafür einzusetzen, dass ihre Rechte verfassungsrechtlich verbrieft werden. Und eine tatsächlich ergebnisoffene Diskussion darüber führen, wie wir die sozialpolitische Schieflage, die sich entwickelt hat, ausgeglichen bekommen. Jeder dritte Steuereuro ist mittlerweile im Budget des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und da der große Löwenanteil ist der Steuerzuschuss in die beitragsfinanzierte Rente. Wenn wir uns einen normalen Rentenbescheid anschauen, ist er mittlerweile zu ein Drittel bezahlt aus Steuergeldern. Das geht so nicht weiter. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und das wissen auch alle. Also auch alle Ökonomen von links bis konservativ sagen das. Wenn man mit den rentenpolitischen SprecherInnen spricht, sagen das. Wenn man das Sozialbudget sich anschaut, ist es evident. Und ich habe auch den Eindruck, wenn man tatsächlich mit älteren Menschen darüber redet, die verstehen es auch, dass das so nicht weitergeht. Aber da den politischen Mut aufzunehmen und zu sagen, ja, das ist zwar eine große Wählergruppe, aber wir müssen über einen Dialogverfahren, wie auch immer, dahin kommen, dass wir diesen Teil, zumindest das Anwachsen, weiter wirklich verhindern. Und ich glaube auch, dass der Koalitionspartner von Friedrich Merz, der SPD, sich auch auf einen solchen Dialogverfahren einsetzen würde. Und wenn es dann bedeuten würde, dass wir die vielen Dutzend verschiedene Rentensysteme, Plural, in diesem Land zusammenfassen oder zumindest in ihrer Anzahl reduzieren, wenn das ein Weg wäre, dann kämen wir ja ein Stück weiter. Aber so wie es ist, kann es nicht weitergehen.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ich glaube, für den Kinderschutz ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Alltagsorte von Kindern wesentlich diverser gestalten als heute. Schulen sind abgeschottete Sonderumwelten, da muss Gesellschaft stattfinden. Das heißt, eine strukturelle Kooperation mit Vereinen, mit kulturellen Einrichtungen, sozialen Einrichtungen und so weiter aus dem Stadtteil, im Stadtteil, für den Stadtteil. Und zwar eine Art Gemeindezentrum, Community Center entwickeln rund um den Alltagsort von Kindern, damit Kinder wirklich im Mittelpunkt stehen. Sowas ist uns abhanden gekommen, als die Kirchen ihre Funktion als diese Art von Mittelpunktsort verloren haben. Wir brauchen wieder solche Gemeinschaftsorte. Und den rund um Kinder aufzubauen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Generationensolidarität, die wir haben, also die Umfragen zeigen uns ja, dass Kinder und Jugendliche überhaupt nichts davon halten, die Renten zu kürzen oder schlechte Pflege und umgekehrt finden ältere Leute auch nicht gut, wenn der Schulklo stinkt, sondern es gibt durchaus auch die Idee von und eine Ressource von Generationensolidarität, das nutzen. Wenn wir es schaffen würden, dass 10% der Boomer-Generation, die jetzt in Rente geht, sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen, in welcher Form auch immer, hätten wir mehr Engagierte als pädagogisches Personal in Kitas und Grundschulen zusammen. Das ist ein Schatz, den kann man heben. Das Dritte ist eben, Kinder und Jugendliche tatsächlich zuhören, Beteiligungsgremien schaffen, die nicht nur ein Feigenblatt Beteiligung sind, sondern tatsächlich in Entscheidungsmomenten eingreifen können.
Da könnten wir doch eigentlich dann lokal, weil du bist ja von Haus aus vor allem an Stadtentwicklung, Regionalforschung interessiert, könnte man da nicht sagen, in den Gemeinderäten, in den Kommunalparlamenten müssten wir jetzt auch einfach stimmberechtigte Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss mal mit Minderjährigen besetzen? Wäre das auch eine Möglichkeit?
Ich bin kein Jurist, das muss ich ganz, ganz deutlich dazu sagen. Aber es ist zumindest eine Denkfigur, die man mal auch schlichtweg mal durchspielen müsste. Ich will mich da nicht festlegen, ob es genau das Instrument sein müsste, was die Übertragung des Stimmrechts angeht.
Okay, zumindest beratende Mitglieder könnte man ja berufen.
Also da sehe ich kein grundsätzliches Problem. Also wenn es eine beratende Funktion ist, sehe ich kein grundsätzliches Problem.
Weil dann hätten wir zumindest, ich sag mal, lokale Politik ja schon mal auch mit einer Minderheiten- und Minderjährigen-Perspektive versehen. Genau. Und das ist ja schon da. Also das müssten wir jetzt gar nicht neu schaffen.
Also es geht ja immer wieder um diese Instrumente, also dass man Kinder und Jugendliche in die Position bringt, ihnen tatsächlich zuzuhören. Das könnte, wenn das formalristisch klappt, ich bin kein Jurist, wenn das formalristisch klappt, ist das ein Weg, den man gehen kann.
Okay, dann hoffen wir mal, dass die kommunalen Spitzen uns jetzt hier auch zum Teil zugehört haben und vielleicht prüfen die das mal, inwieweit das ein schönes Instrument sein könnte. Sebastian Kurtenbach, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht und natürlich an alle Zuhörenden, danke fürs Hinhören.
Danke.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.